Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gerdling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und eine Stunde Zeit mitbringen für ein Buch. Ich begrüße herzlich hier im Studio live Herrn Karl-Horst Marquardt. Hallo Herr Marquardt,
hallo.
Schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben vor einigen Jahren Ihr Buch Behandlung empfohlen vorgestellt, auch hier in der Sendung. Wann kam das denn raus damals?
Das war 2015.
Schon so lange her doch. Ja. Und wir wollen heute ein neues Buch von Karl-Horst Marquardt vorstellen, Im Lager geboren und gestorben, das Schicksal von sowjetrussischen Zwangsarbeiterkindern in Stuttgart 1943 bis 1945. Über Sie, Herr Dr. Karl-Horst Marquardt, habe ich nicht so arg viel rausgekriegt. Ich habe rausgekriegt, dass Sie von 1987 bis 2011 am Stuttgarter Gesundheitsamt als Arzt gearbeitet haben, dass Sie vorher in Mexiko und in Afrika unterwegs waren als Arzt, dass Sie sehr intensiv engagiert sind. Sie haben dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen, Stuttgarter Ehrenmünze und die Vaihinger Rose. Und engagiert sind vor allem in der Stolperstein-Initiative, im AK Euthanasie, das passt dann auch zu dem Buch Behandlung empfohlen, und einer Kranich-Initiative AIDS in Afrika. Aber Stolpersteine überhaupt auch, Vaihingen haben Sie, glaube ich, mitgegründet, die Initiative. Also war Ihnen das schon immer ein Anliegen, diese Erinnerung ja. wachzuhalten? Oder ja. warum?
Ja, warum? Ja, das ist mir halt aufgefallen, verschiedene Sachen, wenn ich zum Beispiel im Gesundheitsamt das und das gehört habe oder Dokumente gelesen habe, und das wollte ich dann genauer wissen. Und deshalb habe ich erstmal mein erstes Buch damals gemacht, Behandlung empfohlen. Da geht es um Medizinverbrechen in der NS-Zeit an Kindern und Jugendlichen. Und das wusste ich alles erst gar nicht, dass es eine sogenannte Kinderfachabteilung in Stuttgart gab, wo Kinder umgebracht wurden mit Fehlbildungen und angeborenen Leiden, wie man damals gesagt hat. Und all diese Sachen, da habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal genauer analysieren. Und das habe ich dann gemacht und auch dann
publiziert. Da haben Sie dann recherchiert,
ja.
Ihr Historiker sind Sie ja nicht von Haus aus, aber Sie haben sich da hineingearbeitet.
Ja, also weil es ist ja ein medizinisches Thema sozusagen.
Die Kinderklinik, die war da, wo jetzt das Bürgerhospital war, gell? In der Thürlenstraße.
Ja, genau.
Ja. Und Sie haben es ja schon gesagt, da ging es um Euthanasie an behinderten Kindern oder
Richtig.
An Kindern mit Behinderung. Sie haben dazwischen drin dann auch mal einen Beitrag in Stuttgarter NS-Tätern geschrieben. Da gab es auch ein bisschen Wirbel drum.
Ja, das gab es auch, natürlich. Man hat sozusagen, vor allem die Nachfahren von verschiedenen Tätern, haben geglaubt, dass das nicht stimmt, was ich publiziert habe. Und jemand hat mich dann verklagt, und das ist aber dann fehlgeschlagen, hat er dann zurückgenommen. Also das wäre ein starkes Stück gewesen, wenn er da hätte weitergemacht.
Sie haben sorgfältig recherchiert und
auch Ich hoffe, dass ich das gemacht habe, ja.
Was wirklich belegt ist. Jetzt also im Lager geboren und gestorben, das Schicksal von sowjetrussischen, schwieriges Wort, Zwangsarbeiterkindern in Stuttgart, ein relativ kurzer Zeitraum, aber wieder Kinder im Fokus.
Ja, weil ich schon bei den Recherchen zum ersten Buch habe ich schon festgestellt, dass eben solche Zwangsarbeiterkinder da gestorben sind, und habe das aber, ja, das war dann zu viel, habe ich das jetzt nicht so intensiv erforscht. Das waren, ich habe damals über 9 Kinder nur geschrieben, die ich zufällig so fand in den Archiven. Und jetzt erst dann bei dem zweiten Buch habe ich eben genauer hingeschaut und in dem Zeitrahmen alles untersucht, alle Dokumente, die vorhanden sind, die ich bekommen konnte.
Das heißt, die Zwangsarbeit ging erst etwa um 43
los? Ja, 43 bis 45.
Dass die Menschen da zwangsverschleppt wurden, um hier zu arbeiten.
Ja.
Ich habe das Buch jetzt zugegeben noch nicht ganz gelesen. Ich habe stellenweise drin gelesen und es hat mich erschreckt. Ich wusste das einfach nicht, wie viele Zwangsarbeiterlager es hier in Stuttgart gab und wie viel Firmen damit involviert waren?
Also die genaue Zahl kenne ich nicht, die weiß ich auch nicht. Deshalb habe ich mich nur für bestimmte Lager dann interessiert, wo eben nachgewiesen wurde, dass dort Kinder gestorben sind. Aber insgesamt die Lager, das waren sehr, sehr viele, große und kleine. Und über diejenigen, die zum Beispiel in dem Gebiet, wo ich wohne, in Vaihingen, da waren 3 Lager, für die habe ich natürlich recherchiert und da waren überall Kinder gestorben, insgesamt 13, und die haben dann auch Stolpersteine bekommen, die haben wir verlegt mit Gunter Demnig.
Und wie viele Kinder insgesamt sind in dem Stuttgarter Gebiet von Zwangsarbeiterinnen gestorben?
Meine Recherchen ergaben, dass von 1943 bis 1945 in Stuttgarter Lagern 139 Zwangsarbeiterkinder gestorben sind. Im städtischen Kinderkrankenhaus starben 72 solche Kinder und in anderen Stuttgarter Krankenhäusern waren es noch 20 Kinder, sodass man damit davon ausgehen kann, dass mindestens 231 Opfer dort waren und in diesen Lagern. Und es waren hauptsächlich Kinder aus der Ukraine und einige wenige aus Weißrussland.
Und die Firmen, die da jetzt involviert waren mit dieser Zwangsarbeit, auf welche sind Sie da gestoßen?
Also wie gesagt, genau habe ich diese 3 Lager erforscht. Da von den 3 war eines ein Lager der Stadt Stuttgart, dem Tiefbauamt. Ja, da war ich auch erstaunt, dass da am meisten Kinder gestorben sind, nämlich 9. Dieses Lager war in Stuttgart-Möhringen. Und dann das andere Lager war in Vaihingen, das Lager Hessbrühl. Da starben auch 3 Kinder. Das letzte habe ich jetzt erst gefunden. Das hat auch dann noch einen Stolperstein gekriegt. Also 3 Kinder. Das Lager Hessbrühl wurde von 11 Vaihinger Firmen verwaltet. Also da war der Aluminiumschmidt und große Firmen, die im Industriegebiet in Vaihingen waren und die es heute nicht mehr gibt. Und die haben in eigener Regie, ja, das alles vorgenommen dort und auch die Leute, es wurde auch ein Mensch sogar erhängt, ja, der irgendwas geklaut hat und wo ganz wenig über den erfahren wurde. Nicht einmal der Name wurde angegeben. Und dann das dritte Lager war das Lager in Möhringen von den Hansa-Metallwerken. Das war ein Betrieb, der sehr wichtig war für den Krieg. Die haben von den Handgranaten die Zünder gebaut und da haben sehr viele Menschen gearbeitet und bei denen sind auch 3 Kinder gestorben. Und dann ein Kind habe ich dann, was selten angegeben ist, wo die Kinder herkamen, aus welchem Dorf zum Beispiel. Ja? Da stand natürlich manchmal nur Russland oder gar nichts dahinter. Also das hat man als Russenkinder bezeichnet. Und da habe ich dann gelesen zum Beispiel, dass da ganz schwach ausgedrückt mit Bleistift stand, Poltawa, ja. Und zwar das Dorf Gorislavci heißt das. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich, als ich am Gesundheitsamt gearbeitet habe, dass da mal eine Delegation kam in der HIV-AIDS-Epidemiezeit und die wollten wissen, wie wir mit dem Problem umgehen. Und die haben sich nachher ganz arg bedankt und so weiter, dass ich das denen alles gezeigt habe und erklärt habe. Und dann habe ich gedacht, da müsste man eigentlich mal jemand einladen von dort. Und zwar ging das auch dann ganz gut nachher, weil die Stadt Leinfelden-Echterdingen, ja, die haben eine Partnerschaft mit Poltawa. Das wusste ich. Die waren auch damals ins Gesundheitsamt gekommen. Und dann habe ich da mich mit der Vorsitzenden des dieses Lager, dieses für das Lager zuständige auseinandergesetzt und so weiter und habe gesagt, ich möchte mal gerne nach, oder ob das geht, dass man diese Menschen feststellen kann, die damals hier waren, ob man da noch Nachfahren finden kann. Und das ist gelungen und das hat dann auch einige Schwierigkeiten gemacht, weil erst glaubten die, wir seien vom KGB und würden nur so täuschen, weil viele Menschen kamen zurück nach Russland und wurden dann erstmal in große Lager gesteckt und zum Teil auch umgebracht. Und das konnten wir aber dann klären und dann sind wir auch dahin gereist, ja, eine kleine Delegation, und haben die Familie in dem Dorf besucht. Und
das heißt, Sie haben Überlebende von den Zwangsarbeiterlagern dort besucht?
Ja, also Überlebende waren gar keine mehr da. Die Mutter von dem Kind, das da gestorben ist, die lebte schon nicht mehr, aber ein Sohn ist noch da gewesen. Also der wollte aber dann nicht nach Deutschland fahren, auch weil er schon älter ist und weil ihm das Probleme machte gesundheitlich. Und dann aber sein Sohn ist dann mit nach Stuttgart gereist.
Aber das heißt, dort war das bewusst, bei uns hat man ja eher nicht drüber nachgedacht.
Ja, genau.
Aber dort
war's für die Menschen, die viele, ich habe viele Menschen getroffen dort auch, die trifft man so auch immer wieder, ich sage, ach, ich bin Deutscher und so weiter. Und dann haben die auch Deutsch gekannt, aber alle haben sofort gesagt, Ostarbeiter, haben sie immer das Wort gebraucht. Und ich habe mich fast geschämt. Und dann, als wir dort waren, war dann auch ein großer Umzug am 9. Mai, der immer gemacht wird, auch heute da in
Siegesumzug sozusagen. Bitte? Siegesumzug sozusagen.
Genau, Siegesumzug gegen Hitler-Deutschland. Ja. Und dann wurden wir gefragt, ob wir da mitmachen. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und dann wurden auch noch vorne hingestellt, ganz vorne, so, wo der Bürgermeister gegangen ist, der Oberbürgermeister und alle möglichen. Und mit Riesensträußen und so weiter. Und wir haben das also mitgemacht und dann rote Nelken an einem Denkmal auf dem Hauptfriedhof abgelegt.
Mhm. Und mal zurück jetzt nach 1943, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Da hat die Regierung gesagt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, Zwangsarbeiter einzustellen, wir bringen die euch, ihr bewerbt euch, oder wie ging das?
Nein, das wurde so beschlossen von dem Chef damals, der diese ganzen Zwangsarbeiterlager unter sich hatte, also die ganzen Zwangsarbeiter, und die wurden schon verteilt auf der Fahrt von meistens also aus nicht aus Sowjetrussland, aber damaligem Sowjetrussland, heutigen Ukraine, und die Menschen, die wurden einfach in Viehwaggons nach Deutschland geschafft, ja. Also da haben die Menschen.
Aber die mussten ja da schon wissen, die und die Firma hat Bedarf,
sag richtig, ich mal. Ja, da wurden schon Listen aufgestellt, zum Beispiel in Stuttgart, wer die kriegt und so weiter, ja, ganz
und,
genau.
Und weil Sie vorher gesagt haben, die Firmen haben selber ein Lager organisiert und selber die Unterbringung organisiert.
Das in Feigen ist eine Ausnahme, sagen wir mal, aber sonst war das alles auch staatlich organisiert. Ja.
Ich habe Ihrem Buch auch entnommen, dass sogar Kinder zur Arbeit verpflichtet oder zwangsverpflichtet wurden. War denn das legal in Gänsefüßchen?
Also von oben herab war das praktisch zugelassen, und ich kann ja mal, soll ich das zitieren?
Von ja, gerne, jemandem? Gerne.
Augenblick mal. Also das war auf jeden Fall von oben sozusagen bestimmt worden, dass diese Menschen, auch diese Kinder praktisch arbeiten mussten. Ja? Also ab dem Alter von 10 Jahren mussten sie Zwangsarbeit leisten.
Halt dann Hilfsarbeiten, kehren und säubern und sowas.
Ne? Ja, nein, ja, genau. Und manche, die waren völlig fertig, die haben das dann erst später beschrieben in diesen Fragebogen, die ich da einsehen konnte. Und die haben gesagt, wie schlimm das war für sie. Und ich lese mal ganz kurz diesen Erlass vor, damit man weiß, wie das gemacht wurde. Nach einer Anordnung des Reichsarbeitsministers vom 8. Januar 1944 betreffend Arbeitsschutz ausländischer Arbeitskräfte und Ostarbeiter ist die Arbeit von Kindern nicht deutscher Volkszugehörigkeit unter 14 Jahren nur in beschränktem Umfang und nur dann zulässig, wenn sie mit den Lebensgewohnheiten und der körperlichen Veranlagung dieser Arbeitskräfte sowie mit den Verhältnissen des Heimatlandes im Einklang stehen. Dies dürfte für die Kinder aus den sowjetrussischen Gebieten in der Regel in Frage kommen. Ja, also man hat das einfach so bestimmt, dass die Kinder...
Wenn die dort gewohnt sind zu arbeiten, müssen sie auch hier
ganz
arbeiten,
genau.
So
und,
etwa heißt das.
Ja. Und so wurde das dann bei allen den Sachen. Die Ostarbeiter, die sogenannten Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen, waren praktisch die allerletzten, die man überhaupt nur Schuhe riegelte und denen man praktisch absprach, dass sie fleißig sind und so weiter, obwohl sie alles machen mussten. Ja? Und die haben zum Beispiel Monatsberichte, die Stadt Stuttgart, also das Tiefbauamt, haben die gemacht und so weiter. Und da steht dann immer drin Lagerstärke und Arbeitseinsatz. Kinder von 10 bis 14 Jahren, 56, davon im Arbeitseinsatz 50. Ja? Manchmal steht unten dran, dass viele halt krank wurden und nicht mehr arbeiten konnten.
Wobei die Gesundheitsversorgung von diesen Zwangsarbeiterinnen
war miserabel. Ja, die war mehr als katastrophal. Die, ja. Es war praktisch keine da. Ich habe das auch analysiert, diese Sachen ganz genau. Und das hat ergeben, dass da praktisch für die Menschen nichts getan wurde. Das ging schon los mit der Schwangerschaft. Die Frauen, die schwanger wurden in der Zeit, in der sie hier als Zwangsarbeiterinnen waren, die hatten praktisch keine Möglichkeit, von irgendjemand Hilfe zu bekommen. Ja, und da hat der oberste Chef, der hieß Saukel damals, der wurde später hingerichtet nach dem Krieg, der hat zum Beispiel dann Folgendes gesagt: Auch in der Landwirtschaft werden sich mit Hilfe der Dorfgemeinschaft Ortsbauernführer die Entbindungen weitgehend örtlich regeln lassen, zumal es sich meistens um Polinnen und Ostarbeiterinnen handelt, die im Allgemeinen leicht niederkommen. Ja. Zur Hilfe bei der Entbindung und zur Pflege der Wöchnerinnen und der Kinder sind bei Ostarbeiterinnen, soweit Osthebammen nicht zur Verfügung stehen, so wie es in den Ostgebieten ebenfalls üblich ist, geeignete ältere Ostarbeiterinnen, die selbst Kinder gehabt haben, einzusetzen. Das war alles.
Und Ostarbeiter war der gängige Ausdruck?
Das war der gängige Ausdruck. Also der ist mir auch immer begegnet, als ich in Poltawa war und so weiter, dass die Leute gesagt haben, Ostarbeiter, so, da haben sie es ein bisschen mit Lächeln und Spaß gesagt, aber dass es eine ernste Sache war, das wusste ich.
Und die Kinder wurden als Russenkinder beschimpft oder galten ja irgendwie alle nichts?
Ja, aber... ich meine, es waren ja die Menschen, die, lag ja schon weit zurück und die das miterlebt haben, nicht? Also, da muss man sagen, also, dass die das überhaupt überstanden haben, viele, aber viele sind ja auch gestorben. Ja, nichts für die, medizinisch hat man für die kaum was gemacht. Es wurde zwar gesagt, dass da russische Ärzte waren, ich habe das überprüft, aber zum Beispiel von vielen Lagern, da ist kein Arzt da gewesen. Der hat nicht unterschrieben. Es gibt ja die standesamtlichen Sterbedokumente, die bescheinigen, dass jemand gestorben ist. Und dann gibt es noch das sogenannte Leichenregister. Und das muss ein Arzt unterschreiben. Und meistens war überhaupt nicht einmal eine Diagnose, warum der gestorben ist. Meist stand eigentlich drin Lungenentzündung. Das haben sie einfach reingeschrieben.
Die Menschen galten einfach nichts. Aber Sie haben ja gesagt, dass die Kinder zum Teil im Krankenhaus gestorben sind. Also müssen die ja schon irgendwie ins Krankenhaus gekommen sein.
Ja, einige kamen ins Krankenhaus, ins Kinderkrankenhaus und sind dort gestorben. Da weiß man aber nicht an was und so. Da ist genau dasselbe abgelaufen. Aber die Mehrzahl natürlich nicht. Ja, ich habe es ja gesagt, im Kinderkrankenhaus starben 72 Kinder und in den Lagern 139, nach meinen Recherchen. Also ich habe alles durchgesehen. Es sind vielleicht nicht alle da verzeichnet worden, aber von vielen war auch nicht bekannt oder nichts bekannt. Wenn man das so denkt, zum Beispiel, dass die da irgendwie beachtet wurden oder dass da jemand schwer krank war. Das ist nicht, da hat man gar nichts gemacht, ja. Und zum Beispiel, ich kann es mal vorlesen, ganz kurz, ein schlimmes Beispiel für diese unmenschlichen Zustände zeigen folgende Angaben in einer standesamtlichen Sterbeurkunde vom 8. März 1944. Der Boris Nikischenko, Religion unbekannt, wohnhaft in Stuttgart-Bad Cannstatt, Gemeinschaftslager Rosensteinpark, ist am 7. März 1944 um 16 Uhr tot aufgefunden worden. Tag und Stunde des Todes konnte nicht festgestellt werden. Der Verstorbene war geboren 1941, Geburtstag und Monat nicht bekannt. Geburtsort unbekannt, Vater Personalien unbekannt, Mutter Personalien unbekannt, Todesursache Unterernährung. Nee? Ja. Also die Kinder, die hier erwähnt sind, die 139 Kinder, die haben praktisch das erste Lebensjahr, praktisch sind im ersten Lebensjahr gestorben. Das ist also durchwegs.
Die Mütter ja auch nicht bei ihnen bleiben konnten.
Richtig, die hatten ja gar keine Möglichkeit, auch der Versorgung. Ja.
Ja.
Und die hatten ja selber ganz wenig. Ja.
Sie haben gerade schon erwähnt, Fragebögen.
Ja.
Das war ja offensichtlich Ihr größter Fundus an Informationen.
Ja, das war so. Im Stadtarchiv Stuttgart befinden sich etwa 500 ausgefüllte Fragebogen von ehemaligen sowjetrussischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, die in der NS-Zeit nach Stuttgart deportiert worden waren. Und die Fragebogenantworten aus den Jahren 2000 bis 2002, in denen auch Kinder erwähnt werden und die ich einsehen konnte, sollen dazu dienen, relevante Fakten für Entschädigungsverfahren zu erfragen. Ob die Menschen irgendwas bekommen haben. Da steht nirgendwo was drin, da konnte ich auch, habe ich jetzt nicht recherchiert.
Aber das war der Anlass für die
Das war der Aktion. Anlass, da hat man diese über 500 Fragebogen, haben die Menschen ausgefüllt, wurden sie geschlagen und so weiter, und oder ging es ihnen schlecht, aber ich kann ja mal vorlesen, was die Leute da geschrieben haben. Ja? Soll ich das machen?
Ich glaube, das habe ich auch einlesen lassen, was da so summarisch in den Fragebögen drin war. Mhm. Das hören wir uns dann jetzt mal an.
Genau.
Eindrucksvoll waren die Antworten der ukrainischen und belarussischen ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen auf den an das Stadtarchiv Stuttgart zurückgesandten und ins Deutsche übersetzten Fragebogen. Einige der Antworten von verschiedenen Personen zu bestimmten Themen werden hier in anonymer Weise zitiert. Zu dem Thema Heimat, Transport. Wir wurden unterm Vorwand, Dokumente zu bekommen, eingesammelt, wurden für 2 Tage eingesperrt und dann mit LKWs zu einem Verteilungslager gebracht. Dort medizinische Kontrolle. Mit dem Zug verschleppt, nur 2-mal während des Haltens des Zuges verpflegt. Habe in der Kolchose gearbeitet, in der Ukraine. Von da aus wurde ich nach Deutschland verschleppt, völlig unvorbereitet. Kam unser Polizist und sagte, in 2 Stunden fährst du nach Deutschland, so ist der Befehl des deutschen Kommandanten. Wurde unvorbereitet zur Zwangsarbeit verschleppt, in der Ukraine. Konnte nichts mitnehmen, mit dem Güterzug nach Deutschland, wurden unterwegs nicht verpflegt. Wir wurden in Waggons reingetrieben, Fahrt mit dem Zug, wurden oft bombardiert, 1-mal verpflegt. Transport nach Deutschland mit dem Zug. 2-mal mussten wir 1 Tag lang in Tunnels warten, wegen Luftangriffen. Keine Verpflegung während der Fahrt, nur was wir mitnahmen von zu Hause. Zu dem Thema Ankunft in Deutschland, Unterbringung. In der Baracke waren 6 Zimmer, in jedem wohnten 22 Personen. Frauen mit Kindern, Männer wohnten getrennt. Kein Arzt, keine Behandlung. Bei Luftangriffen haben uns in Kellern der Häuser versteckt. Im Krankheitsfall keine Behandlung, Selbstheilung. Strenger Aufseher schlug mit der Peitsche und schloss uns im Keller ein. Kein Arzt, Zimmer für Kranke. Es war kein Arzt da, die Leute starben, in der Fabrik war ein Bunker. Wir wurden oft von den Wächtern für das kleinste Vergehen, sogar für eine schlechte Miene im Gesicht, geschlagen und erniedrigt. Man behandelte uns wie Sklaven. Jedes kleinste Vergehen von einem von uns endete mit Strafen für die ganze Gruppe. Schlagen, stehen bei Frost. Wie konnten wir nun behandelt werden, Menschen, die in die Sklaverei getrieben wurden? Zum Thema Verpflegung. Um 5 Uhr morgens Kaffee, um 9 Uhr Suppe, um 12 Uhr Suppe, um 19 Uhr Pellkartoffeln, manchmal auch Marmelade. Das war kein Essen, sondern eine Brühe, so wie für den Hund. Morgens gab es Kartoffel, Tee und Brot, mittags Suppe aus Kartoffeln und Kohlrüben, abends Kartoffeln. 3-mal morgens Tee, mittags Suppe, Kartoffeln, abends Suppe und Tee. 2-mal Brühe, Brot, 1-mal am Tag 100 Gramm. 2-mal am Tag um 13 Uhr und um 18 Uhr Brühe, 2 Kartoffeln, 200 Gramm Brot. 2-mal Rüben, 150 Gramm Brot. Zu dem Thema Arbeitsplatz. Habe in einem Flugzeugwerk in der Nähe von Stuttgart gearbeitet. An Drehmaschine Teile gemacht, Schrauben und Mutter. Kinder machten Putzarbeiten. Arbeit an Maschinen in Fabrik, die Panzer herstellte, Stuttgart. Verpackungsfabrik in Bad Cannstatt. Ein Maschinen-Zwei-Schicht-Betrieb, Woche nachts, Woche tags, von 6 bis 18 Uhr und von 18 Uhr bis 6 Uhr. Mittagspause eine Stunde. Zu dem Thema arbeitsfreie Zeit. Mit Bewachung konnten wir das Lager verlassen. Das Lager konnten wir verlassen in Gruppen am Sonntag, 2 bis 3 Stunden mit Passierschein. Wenn es keine Verstöße gab, konnten wir das Lager verlassen. Die Gedanken waren nur nach Hause.
Das waren jetzt summarische Antworten von diesen Fragebögen. Liegen die im Stadtarchiv Stuttgart oder ja. Wo konnten Sie die einsehen?
Ja, im Stadtarchiv Stuttgart.
Und das sind Hunderte oder wie kann ich mir das vorstellen?
500 habe ich so etwa geschätzt.
Und das heißt, da wurden die angeschrieben,
richtig.
Von denen man noch Adressen hatte?
Wahrscheinlich gibt es da Organisationen, die in Poltawa oder so waren. Genau weiß ich nicht, wie das ging, dass sie daran kamen, an diese Menschen. Und aber da gibt es ja auch Leute, die das, was sie in Deutschland erlebt haben und so weiter, dass sie sich treffen und dass darüber gesprochen wird.
Ah ja, gibt es da Vereinigungen
ja,
von ehemaligen
da
Zwangsarbeitern?
Ja, und da haben die das wahrscheinlich her.
Weitergegeben, ja.
Ja.
Also wir hören nachher nochmal ausführliche Angaben aus so einzelnen Fragebögen. Sie schreiben da, aber Sie dürfen keine Namen angeben. Ist das noch irgendwie?
Ja, das hat das Archiv entschieden. Ich weiß nicht genau, ich habe nicht nachgefragt, warum. Ich habe aber gesagt, ich weiß von vielen den Namen und habe auch jetzt über die geschrieben, weil die Kinder umgekommen sind und dadurch sind die Namen ja bekannt. Deshalb kann ich die Namen nicht weglassen in den Fällen. Aber bei manchen, wo ich nur etwas beschrieben habe, habe ich den Namen dann nicht erwähnt.
Weil das noch geschützte Daten sind?
Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen, warum die wurden bis 2035 gesperrt. Das heißt, man wollte nicht, dass man die einsehen kann. Warum, weiß ich aber nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen.
Haben Sie denn noch andere Quellen nutzen können?
Eigentlich weniger. Also was das Ganze, wie die Leute im Lager behandelt wurden und so weiter, das habe ich alles aus diesen Fragebögen her. Aber ich habe natürlich auch noch andere Sachen untersucht. Auch ich habe in der Stuttgarter Zeitung gesehen, dass da mal welche Zwangsarbeiter hierher kamen zu Besuch, zu Daimler-Benz, glaube ich. Und dann habe ich auch Kontakte hergestellt und habe nachgefragt. Da wurde dann in der Zeitung publiziert und das konnte ich dann auch verwenden und so. Das habe ich dann schon gemacht.
Sie haben da ja eine ungeheure Fülle an Fakten zusammengetragen.
Also manches ist derartig schlimm eigentlich, dass man es nicht glauben kann. Ich habe zum Beispiel hier da mir das aufgeschrieben. Ich habe dann durch Zufall, ich habe die 500 durchgeschaut und habe dann geprüft, wo ich Frauen gefunden habe, die ihr Kind verloren haben. Ja? Und dann habe ich nach den Namen gesucht. Aber manchmal haben die nach dem Krieg einen anderen Namen angenommen. Ja? Haben sich auch getrennt vom Mann und so, wie in dem Dorf, wo ich da war. Also es ist ganz kompliziert, aber ich habe es über jemanden, also vom Kulturamt in Poltawa, die wieder Kontakt hatten mit Leinfelden-Echterdingen, haben wir das gemeinsam geschafft, dass wir die identifiziert haben. Aber zum Beispiel, ich will nur das Screen vorlesen, das wahrscheinlich nicht da drunter. Eine Mutter, die habe ich gefunden, deren Kind Olga im Lager Hansa gestorben ist. Das ist das Lager in Möhringen, das praktisch sehr viel für die Rüstung hergestellt hat. Also für Handgranaten und auch für Flugzeugteile und so weiter. Und die schrieb einfach so auf, und das ist so unglaublich, also das muss ich nochmal vorlesen. Die Lagerleiter kannten wir nicht. Aufseher waren mit Hunden und Maschinenpistolen. Sie haben uns sogar auf das WC gebracht, mit Hunden, und schrien schnell. Wurden ständig bewacht, das Lager war umzäunt, wir waren immer abgesperrt und konnten nicht rauskommen. Keine medizinische Versorgung, kein Arzt, waren die ganze Zeit russische Schweine. Also sie hat es noch woanders, genauer, das habe ich alles weggelassen, beschrieben, dass jeden Morgen gerufen wurde, aufwachen, ihr Schweine, und lauter russischen Schweine und lauter solche Sachen. Mein Mann arbeitete an einer Presse, machte Sprengköpfe, da kommt es jetzt, ich arbeitete in der Kontrolle. Wir arbeiteten in einer Militärfabrik in Möhringen, sie hieß Hansa, Metallwerke in Stuttgart-Möhringen. Also diese jetzige, die gibt es noch, die Hansa, aber die hat mit denen gar nichts zu tun, weil das ist in finnischer Hand, das muss man sagen. Und die haben uns sehr unterstützt bei der Stolpersteinverlegung und bei allem. Also das ist ganz toll gewesen. Ja.
Ein weiterer Bericht aus der Fragebogenaktion. Das Kind einer ehemaligen sowjetrussischen Zwangsarbeiterin starb im Lager Hansa in Stuttgart-Möhringen. Über das Zwangsarbeiterlager Hansa der Hansa Metallwerke AG in Stuttgart-Möhringen wurde im 8. Kapitel ausführlich berichtet. In dem Lager starben 3 Zwangsarbeiterkinder, für die Stolpersteine verlegt wurden. Unter den vielen im Stadtarchiv Stuttgart archivierten Fragen-Antwortenbogen von ehemaligen sowjetrussischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen fand ich den ausgefüllten Fragebogen der Mutter des im Lager gestorbenen Kindes Olga T. In dem Bericht werden die schrecklichen Zustände in dem Lager genau beschrieben. Hier ist ihr Text. T. Nina, geborene Kipriam, geboren 10.10.1923, Dorf Obosnovka, Gebiet Poltava, Ukraine. Wohnte im Dorf Obosnovka, Gebiet Poltava, studierte an einer Hochschule Veterinärmedizin, bei Anfang des Krieges zu meinen Eltern nach Obosnovka zurückgekehrt, von da auch nach Deutschland verschleppt. Keinen schriftlichen Bescheid erhalten, musste mich nicht melden, wurde gewaltsam nach Deutschland verschleppt. Konnte nichts mitnehmen. Mein Mann wurde auch gewaltsam verschleppt. Wurden zum Bahnhof gebracht und mit Güterzug nach Deutschland transportiert. Die Tür des Waggons wurde abgesperrt, am Fenster war ein Gitter. Wurden nicht verpflegt. Am nächsten Tag wurden noch junge Leute in unseren Zug gebracht, damit er voll wird. Meine Mutter brachte mir einen Mantel und etwas Lebensmittel. Kam direkt nach Möhringen. Leute von unserem Zug blieben alle in Möhringen und wurden alle in den Hansa-Werken beschäftigt. Von wem wir empfangen wurden, wurde uns nicht gesagt. Wurden in die Baracken gebracht und zugemacht. Es wurde bombardiert. Wir wurden in die Fabrik getrieben und es wurde gesagt, Fabrik kaputt, russische Schweine auch kaputt. Ein Barackenlager bei der Fabrik. Keine getrennten Räume. Ein WC und ein Wasserhahn mit kaltem Wasser. Keine Küche. In der Baracke waren 24 Personen und 3 Kinder. Es war eine Familienbaracke. Es waren 12 Männer und 12 Frauen in der Baracke. Alle waren gleicher Nationalität. Die Lagerleiter kannten wir nicht. Aufseher waren mit Hunden und Maschinenpistolen. Sie haben uns sogar auf das WC gebracht, mit Hunden, und schrien, schnell. Wurden ständig bewacht. Das Lager war umzäunt. Wir waren immer abgesperrt und konnten nicht rauskommen. Keine medizinische Versorgung, kein Arzt. Waren die ganze Zeit russische Schweine. Mein Mann arbeitete an einer Presse, machte Sprengköpfe. Ich arbeitete in der Kontrolle. Wir arbeiteten in einer Militärfabrik in Möhringen. Sie hieß Hansa Metallwerke in Stuttgart-Möhringen. Arbeiteten zusammen mit Deutschen. Sie waren aber nicht schlecht, hatten Mitleid mit uns und sagten, viel dumm, Hitler und Stalin. Mein Mann arbeitete in einer Presse, ich in der Kontrolle, sonderte schlechte Teile aus. Eingelernt? Ja. Arbeiteten immer am gleichen Platz, 12 Stunden am Tag. Um 5 Uhr kam ein Aufseher und schrie, aufstehen, russische Schweine, arbeiten. Wir sprangen auf und gingen in die Fabrik, arbeiteten bis 18 Uhr. Wurden schlecht verpflegt, bekamen Kartoffelschalen mit Spinat und Rüben. Bei uns aßen Schweine so etwas nicht. Im Krankheitsfall lag alles in Gottes Händen. Überlebt, kannst weiterleben. Nein, dann stirbst. Am Arbeitsplatz wurden wir nicht schikaniert. Sie hatten Mitleid mit uns. Wir mochten ja auch alle arbeiten. Keine freien Tage. 2,5 Jahre wurden wir nicht rausgelassen, konnten das Lager nicht verlassen. Keine gemeinsamen Unternehmungen. Zeitungen, Bücher? Nein. Post? bekamen wir von zu Hause nur zwei Briefkarten. Kontakte zu Landsleuten in anderen Lagern? Nein. Kontakt zu Arbeitern aus anderen Staaten? Nein. Kontakt zur Stuttgarter Bevölkerung? Nein. Da wir ständig im Lager waren, bekamen wir keine Hilfe, Solidarität. Nach der Befreiung von Amerikanern wurden wir 4 Monate gut versorgt, damit wir nach Hause fahren können. Deutsche, die mit uns arbeiteten, machten uns nichts Schlechtes, hatten Mitleid mit uns. Und außer ihnen haben wir niemanden gesehen. Aufseher waren streng mit uns. Gab es Fluchtversuche? Wohin sollten wir flüchten? Mein Mann nahm sich in die Tasche 4 Kartoffeln beim Abladen und wurde fast getötet von der Polizei. Er war ganz schwarz von Schlägen. Gab es Sabotageversuche? Wir wussten, dass es eine Militärfabrik war, die Teile für Flugzeuge herstellte. Aber es gab keine Sabotage. Flüchten konnten wir nicht, da wir kaum am Leben waren und wollten auch überleben. Keine Informationen über Kriegslage, waren voll isoliert. Bei Luftangriffen wurden wir in die Fabrik getrieben und wurden dort zugesperrt. Uns war es auch egal, wie und wo wir sterben, wir waren auch so halbtot. Die Fabrik wurde nicht zerbombt. Wurden von Amerikanern befreit und waren noch 4 Monate im Lager. Wurden dort versorgt und zusammen mit Soldaten verpflegt. Nach der Befreiung haben nichts getan und warteten auf die Heimreise. Deutsche nach dem Krieg, Aufseher sind gleich abgehauen. Die deutschen Arbeiter gingen nach Hause. Die Fabrik wurde geschlossen.
Die Lesestelle war jetzt genau die, die Sie auch schon angesprochen hatten. Wir haben die jetzt noch ausführlich gehört. Ich finde es erstaunlich, nach über 50 Jahren, wie genau da die Erinnerung noch war. Die haben die Fragebögen ja über 50 Jahre danach ausgefüllt. Mhm. Und ich finde es auch erstaunlich, dass ein paar dann doch auch wieder hierher kommen wollten, um nochmal zu sehen, wie das damals war. Oder die Angehörigen, ich weiß es nicht, wer kam denn da?
Ja, einige kamen auch, sie wollten die Gräber sehen von den Kindern, die gab es natürlich nicht. Aber das Schicksal, das war ja so schlimm, dass sie viele das wahrscheinlich nicht so verdaut hatten. Aber ich hatte den Eindruck, dass wir jetzt den Stolperstein verlegt hatten zum Beispiel, oder viele Stolpersteine, dass dann die Leute doch irgendwie das Gefühl haben, jetzt ist sozusagen bestätigt oder es ist jetzt Schluss, jetzt können wir damit umgehen. Ja, das ist das andere war
es
ja alles
nur
so.
Wahrgenommen, ja.
Ja, das war ja so ganz vage immer alles. Mhm. Und das haben sie alles ja gar nicht erfahren, ja, wenn man das denkt.
Sie haben gerade gesagt, bei Bosch sind einige gekommen. War es Bosch? Nee, wo? Mercedes, wo die eingeladen haben, ehemalige 20
Arbeiter. Ja, das war, das war Mercedes und ich glaube, Bosch, weiß ich nicht, ob die auch, das kann sein, dass die auch eingeladen haben.
Und Sie konnten da dann auch mit?
Nein, da habe ich nichts damit zu tun. Das musste ich erst nachher in der Zeitung gelesen.
Ah ja.
Also insgesamt, da muss man es nochmal sagen, dass insgesamt waren 21.686 russische Menschen waren als Zwangsarbeiter, Kinder, Frauen und Erwachsene, andere Erwachsene, waren hier in Stuttgart allein. Ja. Das muss man sich vorstellen.
Ja, ich habe ja gesagt, also das hat mich auch erstaunt, diese Menge. Wir sind am Ende der Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling. Zu Gast war Dr. Karl Horst Marquardt mit seinem neuen Buch Im Lager geboren und gestorben. Das Schicksal von sowjetrussischen Zwangsarbeiterkindern in Stuttgart von 1943 bis 1945. Wir konnten jetzt natürlich nur einige Stellen daraus vorstellen. Das ganze Buch ist erschienen im Verlag Peter Krohmann Nachfolger. Und wie gesagt, enthält eine ungeheure Fülle an Details, an Schicksalen, an Berichten aus dieser Zeit. Vielen Dank für den Besuch hier.
Bitte sehr.
Und weiterhin gutes Engagement. Sie sind ja so vielseitig engagiert. Die Stolpersteine findet man Internet unter Stolperstein-Initiative Stuttgart.
Ja, es gibt auch ab und zu Führungen, haben wir auch schon gemacht, vom Hotel Silber aus und zu den Stolpersteinen, wo ich dann was erzähle dazu.
Und das Buch gibt es natürlich in jeder Buchhandlung oder auch bei den Anstiftern.